Ja, es ist häufig die Rede von der sogenannten Wissensgesellschaft. Und dabei ist eine Forderung, dass wissenschaftliches Wissen, insbesondere naturwissenschaftliches Wissen, an die Öffentlichkeit vermittelt werden müsse, damit die Öffentlichkeit in gesellschaftlichen Entscheidungssituationen, etwa bei der Durchsetzung von Ozongrenzwerten oder dem Verbot von Treibhausgasen, mitdiskutieren und entscheiden können. Diese Forderung hat zur Voraussetzung, dass die Öffentlichkeit durch die bestehenden Systeme der Wissenschaftsvermittlung überhaupt informiert werden kann. Diese Voraussetzung habe ich im Rahmen einer größeren Untersuchung hinterfragt, insbesondere am Beispiel der letzten 15 Jahre der Ozonloch-Diskussion im Bild der Wissenschaft und in der Zeit. Die entsprechende Angabe dazu ist dann im Literaturverzeichnis im Handout dann abgedruckt. Mein Fazit aus dieser Untersuchung ist, dass es letztlich nicht möglich ist, die Bevölkerung so zu informieren, dass sie an den gesellschaftlichen Entscheidungen über Technik und Wissenschaftsentwicklung kompetent partizipieren kann. Ich möchte hier nur nicht die gesamte Untersuchung vorstellen, aber doch zumindest an einem Beispiel die Problematik der Wissenschaftsvermittlung über die Medien aufzeigen und die möglichen Ursachen diskutieren, damit es anschließend plausibel wird, dass die Grundideen des Open-Source-Modells möglicherweise einen Ausweg aus der Sackgasse bieten. Betrachten wir also zunächst ein Beispiel. Dazu bitte ich Sie, die erste Tabelle im Handout zur Hand zu nehmen. Ich habe das hier auch nochmal auf der Folie. In der Ozonloch-Diskussion wurden immer wieder bunte Bildchen zur Illustration des Ozonlochs publiziert. In der Tabelle habe ich Bezeichnungen für die visuelle Darstellung der Ozonmesswerte über der Antarktis zusammengestellt. Links der Fachtext aus Nature von Stolarski und Mitarbeitern mit dem Schlüsselbegriff South Polar Projection. Dann der Text von Torwald Ewe im Bild der Wissenschaft, das war der erste Text über das Ozonloch in Deutschland, der sich direkt auf Richard Stolarski und Mitarbeiter bezieht, auf den Nature-Artikel, aber jetzt bereits von Satellitenbildern von Ozonloch spricht. Und zuletzt der Artikel aus der Zeit, der sich wiederum auf den Bild der Wissenschaftsartikel direkt bezieht. Und dort heißt es dann auf Satellitenfotos, die Bild der Wissenschaft im Juli veröffentlichte, ist ein regelrechtes Ozonloch von der Größe der Vereinigten Staaten sichtbar. Hier wird also nicht mehr von Bildern, sondern von Fotos gesprochen. Die messbare, aber eben unsichtbare Ausdünnung der Ozonschicht über der Antarktis wird zunehmend als sichtbares Phänomen konstituiert. Meiner Einschätzung nach ist dies immer noch eine gängige Fehlinterpretation vieler Menschen. Wenn man etwa ein aktuelles Beispiel aus der Welt betrachtet, ein Artikel, der Anfang des Jahres 2000 erschienen ist, 2001, Scheitern der Klimakonferenz. Da geht es darum, inwiefern man das Problem des anthropogen verursachten Treibhauseffekts in den Griff bekommt. Illustriert wurde es aber hier mit Bildern vom Ozonloch, die mit dem anthropogen verursachten Treibhauseffekt überhaupt nichts zu tun haben, zumindest was das Ozonloch über dem Südpol zu tun hat. Man sieht auch hier, dass dieser Begriff des Fotos immer stärker wird. Es wird immer mehr suggeriert, es gibt hier Bilder, die ein Satellit geschossen hat, sodass der Eindruck entsteht von jemandem, der sich eben nicht damit auskennt, dass hier die NASA von dem Satelliten aus Fotos vom Ozonloch macht und man jetzt damit zeigen kann, wie schlimm die Klimaentwicklung wird. Tatsächlich hat aber das eine mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt auch keine Fotos, das Ozonloch ist auch überhaupt nicht sichtbar. Es gibt eine neuseeländische Studie, wo das Problem besonders diskutiert wird, weil die besonders davon betroffen sind oder auch waren, wonach den größte Teil der Bevölkerung genau dieses auch vermischt hat, also diesen einmal anthropogen verursachten Treibhauseffekt und die Entstehung des Ozonlochs durch eben FCKWs. Neben dieser Verdinglichungstransformation, wo also etwas hergestellt ist, so eine Projektion, so eine Messwertprojektion zunehmend zu so einem Ding wird, was beobachtet werden kann, was real existiert, wie so ein Ozonloch, lassen sich noch eine ganze Reihe weiterer Transformationen ausmachen, so zum Beispiel die Ausblendung der Diskursivität der Naturwissenschaften, die Ausblendung, also dass es unterschiedliche Diskurspositionen in der Naturwissenschaft gibt und auch die Ausblendung dieses meist langwierigen argumentativen Prozesses, wo dann teilweise sicheres Wissen entsteht, teilweise unsicheres Wissen noch ist und das Wissen in der Schwebe zum Teil noch ist. In einer Art Harmonisierungstransformation wird diese Diskursivität der Naturwissenschaft ausgeblendet und von der Wissenschaft gesprochen, die dann meist eine beliebige Diskursposition in der Naturwissenschaft bezeichnet, an die der Journalist zufällig geraten ist, etwa weil eine bestimmte Person aus dem Wissenschaftsbetrieb als medientauglich gilt, weil jemand ein bekannter Nobelpreisträger ist oder eben andere Zufälligkeiten. Weitere Transformationen sind, also die passieren von dem Fachdiskurs in den öffentlichen Diskurs, dass man Wahrscheinliches als sicher darstellt, also was erst wahrscheinlich als wahrscheinlich eingestuft wird, wird als sicher dargestellt im öffentlichen Diskurs, dass im Fachdiskurs eben unterschiedliche Sicherheitsgrade des Wissens thematisiert werden, die dann im öffentlichen Diskurs eingeebnet werden und zuletzt auch eine übermäßige Akzentuierung der sogenannten Nachrichtenwerte wie Aktualität, Relevanz, die dann besonders eben herausgekitzelt werden. Die Einebnung der Diskursivität von Widersprüchen und Sicherheitsgraden bei gleichzeitiger Überbetonung von Aktualität, Relevanz und Brisanz wird vor allem dann problematisch, wenn im Fachdiskurs eine der in der Öffentlichkeit verschwiegenen alternativen Diskursposition an Plausibilität gewinnt. Dann führen diese Transformationen zu einer Reihe von Kommunikations- und Glaubwürdigkeitskrisen. Und in der Tat gibt es in der Ozonloch-Diskussion eine ganze Reihe von diesen Glaubwürdigkeitskrisen, was sogar bis zur Ausbildung eines Gegendiskurses führt, in dem die Existenz des Ozonlochs überhaupt bestritten wird. Da wird also dann gesagt, das Ozonloch, das gibt es gar nicht. Wenn im Fachdiskurs alternative Diskurspositionen plausibel werden, die nach dem aus den Vereinfachungserwägungen heraus aufgebauten Modell gar nicht existieren können, dann scheint die Wissenschaft sich selbst zu widersprechen, es herrschen auf einmal Unstimmigkeiten oder Expertenstreit, wo doch nur die diskursive Auseinandersetzung seit langem bestehender alternativer Fachpositionen sichtbar wird. Wenn man die ganzen Untersuchungen und Diskussionen über den Wissenschaftsjournalismus der letzten Jahrzehnte zusammennimmt, die für den Tagesjournalismus schon immer Defizite ergeben haben und die sich nun auch in den hochwertigen Vermittlungstexten von Zeit und Bild der Wissenschaft zeigen lassen, also hochwertig heißt hier feste Redakteure, die nur für Wissenschaftsjournalismus da sind, lange Artikel sind möglich, nicht diese kurzen Artikelformen, das ergibt eine andere Qualität als diese kurzen Artikelformen von jemandem, der nicht speziell dafür ausgebildet ist, insofern hochwertig. Also wenn man sich das auch eben für diese hochwertigen Vermittlungstexte anschaut, wie in Zeit und Bild der Wissenschaft, dann kann also ausgeschlossen werden, dass es sich um Ursachen wie Zeitnot, mangelnde Kompetenz und so weiter handelt. Eine Vermutung, die eben für die Tageszeitung immer wieder genannt wird. Und meine These lautet deshalb, dass es strukturelle Eigenschaften des gegenwärtigen Mediensystems sind, die diese Transformationen und die immer wieder festgestellten Defizite hervorbringen. Ich habe zur Stützung dieser These Interviews sowie Lehrbücher und andere Texte von Wissenschaftsjournalisten ausgewertet, und bin nun zu dem Ergebnis gekommen, dass dies mit stereotypen Vorstellungen von Journalisten über Wissenschaftler und Laien zusammenhängt. Diese Vorstellungen werden vor allem in einem Aufsatz von Winfried Göpfert deutlich. Er hat mit seiner These der zwei sogenannten Kommunikationskulturen ein interessantes Deutungsmuster für den Prozess der Wissenschaftsvermittlung vorgelegt. In der linken Spalte sieht man eine Art Klischee eines Wissenschaftlers, der mit objektiven Methoden langsam der Wahrheit entgegenstrebt. Es handelt sich dabei um einen einzelnen Wissenschaftler. Es liegt kein diskursives Modell der fachlichen Auseinandersetzung zugrunde. Betrachtet man zusätzlich die Interviewauszüge, die ich nach Hypothesen über Wissenschaftler ausgewertet habe, so wird man auch hier keine diskursiven Elemente der Wissenschaft finden. In allen Interviews geht es um Einzelwissenschaftler, dass diese in einen argumentativen Diskurs eingebunden sind, den es zu rekonstruieren gilt. Um die vorgebrachten Argumente auch verstehen zu können, wird nicht thematisiert. Die stereotype Vorstellung von Wissenschaft als Einzelperson, als Veranstaltung von Einzelpersonen, führt zu einer Art Diskursentbundenheit. Dies wird durch eine Tendenz des Mediensystems zur kurzen Berichterstattung über Wissenschaft verstärkt, wo auch unterhaltenen Elementen großes Gewicht beigemessen wird. Die inhaltliche Vermittlung besteht dann häufig nur noch aus kurzen sogenannten Erklärstücken. Für diese relativ neue Form der medialen Wissenschaftsvermittlung wird deshalb seit einiger Zeit auch der Begriff Infotainment verwendet. Göpfert meint dazu, denn offensichtlich wird zunehmend weniger an die Kompetenz des Lesers, Hörers oder Zuschauers geglaubt, dem das notwendige Wissen zur eigenen Entscheidungsfindung an die Hand gegeben werden müsste. Stattdessen erlangt der Experte eine höhere Kompetenz. Der Laie wird nur noch über Tatsachen oder Probleme informiert. Das System Wissenschaft wird in irgendeiner nicht weiter erklärten Weise tätig. Die Bewertung übernimmt der Experte. Er ist mit allen Insignien der Glaubwürdigkeit ausgestattet, denn er wird als Wissenschaftler präsentiert. Wenn wir nun die zweite Spalte des Göpfert-Schemas von diesen zwei Kulturen weiter betrachten, das habe ich, die nächste Folie habe ich auch im Handout drin. Also die Interessen der Journalisten, so muten diese Interessen und Ziele zunächst etwas seltsam an. Also haben wir hier nochmal Abnormität, Neuigkeit, Einzelfall, Nähe, Betroffenheit, kurzfristig Nutzwert. Das ist das, was Göpfert eigentlich für die Journalisten hier gesagt hat. Dann muten die zunächst etwas seltsam an, denn warum sollten Journalisten an sowas interessiert sein wie an dem Abnormen? Es kann sich sicherlich nicht um intrinsisch motivierte Ziele handeln, auch wenn es einem gängigen Klischee entspricht, wonach Journalisten von Natur aus sensationsgierig sein sollen. Die von Göpfert für die Journalisten genannten Ziele und Interessen können aber auf einfache Weise als rationales Handeln verstanden werden, wenn man nämlich annimmt, dass es sich hierbei um Hypothesen von Journalisten über ihr Zielpublikum handelt. Das heißt, Journalisten suchen das Sensationelle und so weiter, weil sie glauben, dass ihr Zielpublikum das Sensationelle eher liest als das Unspektakuläre und so weiter. Deshalb steht hier auch nicht mehr Journalisten, sondern eben Öffentlichkeit. Also Vorstellung von Journalisten über die Öffentlichkeit. Somit lässt sich eben nicht nur die linke Spalte, sondern auch das ganze Göpfert-Schema uminterpretieren als stereotype Vorstellungen von Journalisten über die Interessen der Wissenschaft und der Laienöffentlichkeit. Aber auch als Hypothese über die Laienöffentlichkeit sind diese Charakteristika kritisch zu hinterfragen, denn es ist nicht ausgemacht, ob die Hypothese von Journalisten über die Laienöffentlichkeit sich mit der tatsächlichen Einstellung von Laien deckt. So wurde in einer Studie von Greenwich aus dem Jahr 1980 über Konzepte und Einstellungen gegenüber psychischen Krankheiten nachgewiesen, dass zwischen dem Laienpublikum und den Experten, in dem Fall waren das Psychiater, keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der Charakterisierung psychisch Kranker oder auch psychischer Krankheiten bestanden. Bei einer Inhaltsanalyse von Zeitschriften und Fernsehsendungen wurde aber gezeigt, dass hier vor allem die bizarren Aspekte psychischer Krankheiten herausgestellt wurden, obwohl sie für die befragten Laienpsychiater keine Rolle spielten. Daraufhin wurde eine Befragung der Verantwortlichen in den Medien durchgeführt, die folgendes Ergebnis hatte. Interview with key media personnel showed that they wrote about mental health in this way because they thought the bizarre slant would be similar to the attitudes and knowledge of the public. Journalists, in other words, sensationalized science because they thought inaccurately that that was what the audience wanted. Also diese Untersuchung zeigt, dass die stereotype journalistische Vorstellung vom sensationsinteressierten Laien sich direkt auch in der Textproduktion auswirkt, auch wenn der Laie vielleicht gar nicht sensationsinteressiert eben ist. Damit erscheint auch die Theorie der sogenannten Nachrichtenwerte in neuem Licht. Die Theorie der Nachrichtenwerte, sogenannte News Factors, wie sie von Galtung, auch bekannt eben als der Friedensforscher Galtung, und Ruge 1965 eingeführt wurde, geht von 12 Faktoren, zum Beispiel Aktualität, Eindeutigkeit, Unerwartetes und eine Reihe von anderen Faktoren aus. Nach diesen Faktoren wird eine Nachricht ausgewählt, selektiert und hinsichtlich dieses Auswahlfaktors akzentuiert, das heißt in besonderer Weise betont. Ja. Als Konsequenz aus den Untersuchungen von Greenwich muss man nun Nachrichtenwerte ebenfalls als stereotype Vorstellungen von Journalisten über die Bedürfnisse des Zielpublikums einstufen. Denn sonst unterstellt man vorschnell, dass Nachrichtenwerte wie Unerwartetes, Aktualität und so weiter als Wert bei Journalisten und Rezipienten irgendwie universell verankert sind. Am Ende ihrer Arbeit rufen Galtung und Ruge Journalisten dazu auf, konträr zu diesen Nachrichtenwerten zu schreiben. was meiner Ansicht nach darauf hindeutet, dass die Interpretation von Nachrichtenwerten als stereotype Vorstellungen nicht im Widerspruch zur Galtung eben stehen dürfte. Nimmt man nun die Beobachtung von Alan Bell hinzu, dass die journalistische Story eine Variation des narrativen Musters von Alltagserzählungen mit den Elementen Konstellation, Relevanzpunkt und Auflösung darstellt, dann wird deutlich, dass das Textmuster der meisten journalistischen Artikel in starkem Gegensatz zu den wissenschaftlichen Textmustern steht. Eine Tabelle, in der die Eigenschaften von Alltagsgesprächen und journalistischen Artikeln gegenübergestellt werden, ist im Handout abgedruckt. Aber das sollten wir uns noch mal kurz anschauen. Auf der zweiten Seite des Handouts. Da ist links das Muster für eine Alltagserzählung und rechts ist die Struktur von einem Zeitungsartikel. Die Idee ist von dem Alan Bell, und das ist, denke ich, sehr plausibel, dass er die Grundstruktur von einem Zeitungsartikel von einer Alltagserzählung nach empfunden ist. Das heißt, man hat ein bestimmtes Ereignis, manchmal eine Zusammenfassung am Anfang, man beschreibt die Konstellation der Ereignisse, dann steuert man auf so eine Pointe hin, auf so einen Relevanzpunkt hin, und dann war es es, und dann geht man wieder und geht auseinander. Das ist das, was so für die journalistische Story so ein Modell ist, so ein Modellmuster ist. Und das ist eben sehr konträr zu dem, denke ich, was man nachher braucht, um langfristige Diskussionen irgendwie beschreiben zu können. Da braucht man, denke ich, andere Textmuster. Also man muss sich also fragen, ob das journalistische Muster des Geschichtenerzählens, dieser Stories, vom Wissenschaftsjournalismus überhaupt hintergehbar ist, ohne dass der wissenschaftsjournalistische Artikel seinen Grundcharakter verliert. Es ist zu fragen, ob es nicht auch für den Wissenschaftsjournalismus essentiell ist, das Geschehen auf eine Geschichtenstruktur abzubilden, die sich durch Aktualität, Konsonanz und so weiter auszeichnet und die Geschichte auch nach diesen Nachrichtenwerten eben akzentuiert. Und akzentuiert heißt immer leicht übertreiben. Genügt nicht schon das im journalistischen Handlungsmuster verankerte Erzählmuster mit dieser leichten Übertreibung der ausgewählten Nachrichtenwerte, um dieses Handlungsmuster für die Vermittlung von Wissenschaft zum Aufbau auch von Entscheidungskompetenz großer Bevölkerungsteile unbrauchbar zu machen? Sicherlich, es gibt noch andere Textsorten im Journalismus wie Interview oder Kommentar. Der Artikel ist aber die wesentliche Textsorte. Wenn die mit Artikeln konstituierten Handlungsmuster immer zu defizitären Ergebnissen führen, dann können diese auch von anderen Textsorten wie Kommentar oder auch weiteren Textsorten eben nicht kompensiert werden. Die stereotypen Vorstellungen von Wissenschaftsjournalisten und das alltagsnahe Textmuster journalistischer Artikel werden durch die Dynamik des gegenwärtigen Mediensystems auch immer weniger hintergehbar. Die zunehmenden kommerziellen Zwänge, die auf Journalisten lasten, lassen befürchten, dass immer weniger Freiraum bleibt, auch gegen die Nachrichtenwerte zu schreiben, wie Galtung und Ruge, die es 1965 noch vorgeschlagen haben. Die Dynamik des gegenwärtigen Mediensystems geht sogar in eine Richtung, in der sich zunehmend auch seriöse Medienanbieter gezwungen sehen, auch wider besseren Wissens, manchmal auch entgegen der eigenen Einstellung, das sensationelle Abnorme zu betonen. Das folgende Zitat aus dem Interview mit Winfried Köpfert zeigt deutlich, dass sich reflektierte Wissenschaftsjournalisten durchaus im Klaren darüber sind, dass Defizite in der Vermittlung herrschen, die nicht durch einfache Maßnahmen beseitigt werden können. Auch der Pressekodex stellt hier keine Möglichkeit zur Schaffung irgendwelcher Standards dar. Zitat von Köpfert: Im Pressekodex gibt es einen Artikel, der sich speziell mit der Medizinberichterstattung auseinandersetzt und im Wesentlichen sagt, die Darstellung muss so vorsichtig sein, dass weder unerfüllbare Hoffnungen geweckt werden, noch Sensationen, Übertreibungen oder Untertreibungen stattfinden. Also die Sensationspresse ist eigentlich damit angesprochen. Wenn man den Artikel im Pressekodex liest und die tägliche Zeitung aufschlägt, stellt man fest, dass pausenlos eigentlich dagegen widersprochen wird und nicht so gehandelt wird. Und im Moment erleben wir sowieso bei dem ungeheuren Konkurrenzdruck der Medien untereinander, miteinander, dass die Aufbauschungen, Sensationalisierungen überhand nehmen. Allein das letzte Beispiel mit dem Flugzeugunglück aus der Dominikanischen Republik kommend, da war dann vom Blitzeinschlag die Rede, von schlecht gewarteten Maschinen, alles Dinge, die man nachher wieder mühsam hat zurücknehmen müssen. Zitat Ende. Klöpfert beschreibt dann, wie sich im gegenwärtigen Mediensystem eine Dynamik entfaltet, in der die als defizitär beschriebene Muster immer größeres Gewicht bekommen. Dieser Mechanismus des Mediensystems wird gerade im Bereich der Wissenschaftsberichterstattung verstärkt. Nur mal ein Zitat von Klöpfert. Die Kollegen bei der dpa haben den Eindruck, zum Beispiel aus der Wissenschaftsredaktion der dpa, dass sie häufig in der angemessenen Weise berichten, über einen Kongress medizinischer Art beispielsweise, aber Kollegen von AP und Reuters stärker aufbauschend berichten, mit dem Effekt, dass am nächsten Tag die Abdruckrate der Kollegen, die über denselben Kongress berichtet haben, höher ist. Und sie kommen dann zurück nach Hamburg, in die Zentrale, und müssen sich anhören, warum seid ihr nicht so häufig gedruckt worden? Also das sind alles Tendenzen, die gerade bei der Medizin, wo es also um Hoffnung geht, Aufbauschung, Sensationalisierung, Besonderheiten dieses Themenfeldes. Zitat Ende. Dass auch die dpa mittlerweile in die Dynamik der Sensationalisierung geraten ist, zeigt der jüngste Fall einer dpa-Meldung, die durch die Zeitung ging und besagt, es sei kein Eis mehr am Nordpol. Ich habe diese dpa-Meldung hier im Handout abgedruckt mit der Überschrift eben Fake-Wissenschaft. Die von der dpa dazu verschickte Abbildung zeigt das Bild zweier Polarforscher, die im Eis Bohrungen vornehmen. Zusammen mit der Überschrift und dem Lied wird so suggeriert, dass diese Personen Wissenschaftler sind, die bei ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit das Loch im Nordpoleis entdeckt haben. Somit scheint der Artikel Ergebnisse der Polarforschung bzw. der Klimatologie vorzutragen. Im Artikel selber stellt sich zunächst heraus, dass es sich bei der Meldung um eine Übernahme aus der Zeitung The Observer handelt, die offensichtlich für eine seriöse Nachrichtenquelle gehalten wird. Vielleicht hat die Unterstellung der Seriosität dazu geführt, dass keinerlei Nachforschungen mehr angestellt wurden und die Meldung eben möglichst schnell publiziert werden sollte, um sie als erste herauszugeben, sich damit die hohe Abdruckquote zu sichern. Die Passagen im Text lassen aber schnell erkennen, dass es sich hier nicht um die Vermittlung von Forschungsergebnissen handelt. Die Wissenschaftler entpuppen sich als Museumsdirektoren, die als Privatpersonen mit vielen anderen zusammen auf einer Kreuzfahrt zum Nordpol unterwegs waren und als Höhepunkt einen Spaziergang auf dem Nordpoleis unternehmen wollten, nur war an dieser Stelle eben das Eis geschmolzen. Es handelt sich also um Personen, die in Bezug auf Klimatologie oder Glaziologie relative Laien sind, wie wir alle eben auch, die aber hier als öffentliche Experten der Klimaforschung präsentiert werden. Die Aussagen von Kreuzfahrttouristen werden im Text als wissenschaftliche Erkenntnisse inszeniert, nach Angaben von Forschern heißt es da im Text, oder von Wissenschaftlern entdeckt. Die Inszenierungshandlungen bestehen also auch im Abbilden von Polarforschern, die de facto mit der Geschichte gar nichts zu tun haben. Also diese Polarforscher, die abgebildet sind, sind natürlich nicht die, die diese Kreuzfahrt gemacht haben. Das ist klar. Ein Bild einer lustigen Kreuzfahrt oder einiger Privatpersonen, die vom Schiff aus aufs Wasser blicken, irgendetwas, das die reale Situation wiedergegeben hätte, hätte die Story kaputt gemacht. Auch die Bildlegende, Forscher schlagen Alarm, nach ihren Messungen schwindet das Polareis Jahr für Jahr, suggeriert, dass es sich nicht um die privaten Meinungen von Kreuzfahrttouristen, sondern um Forschungsergebnisse handelt, von denen hier berichtet wird. Das Fatale daran ist, dass das Nordpoleis durch die globale Erwärmung tatsächlich schmilzt, allerdings so langsam, dass es eben nicht sichtbar ist. Wenn auf solche Berichte dann Kommunikationskrisen nach dem Motto kommen, die Wissenschaft hat sich geirrt, dann wird, und dies haben die bisherigen Analysen gezeigt, die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft auch insgesamt gestellt. Die tatsächlich zugrunde liegende Gefahr, die langsam voranschreitende globale Erwärmung, hat dann kaum noch eine Chance, Gehör zu finden. Die gegenwärtige Dynamik des Mediensystems unterstützt also ebenfalls eine Wissenschaftsberichterstattung, bei der es nicht auf die Qualität der Information, sondern auf die Quantität der verkauften Information ankommt. Die Frage ist, was hätte es nun eigentlich für Konsequenzen, wenn wir annehmen würden, dass eine Information der Bevölkerung durch das Mediensystem aus strukturellen Gründen überhaupt nicht möglich ist? Nun, zunächst könnte man die wechselseitigen Vorwürfe von Wissenschaftlern an Journalisten und umgekehrt einstellen, denn wenn allen Beteiligten klar ist, dass eine Information der Bevölkerung durch das Mediensystem nicht möglich ist, ist es auch sinnlos, einzelnen Journalisten oder den Journalisten Vorwürfe zu machen. Die Vermittlung scheitert eben nicht aus moralischen, sondern aus strukturellen Gründen. Deshalb ist es auch kein Wunder, wenn der moralisch angelegte Pressekodex ständig verletzt wird. Umfragen, die vom National Science Board aus den USA vorgelegt wurden, zeigen, dass Wissenschaftler praktisch kein Vertrauen in die Vermittlungskompetenz der Medien setzen. Könnte man dies noch als erwartbar bezeichnen, so scheint es auf den ersten Blick überraschend, dass Journalisten kaum anderer Ansicht sind, wieder nach dem National Science Board. In der hier dargelegten Perspektive ist dies jedoch kaum überraschend. Es spricht einfach für eine realistische Einschätzung der Journalisten, dass Wissenschaftsvermittlung durch die Medien nur mit mehr oder weniger großen Verzerrungen oder Verfälschungen überhaupt möglich ist. Das National Science Board geht allerdings davon aus, dass Wissenschaftsvermittlung durch die Medien möglich sei und folgert darum, dass man die Zusammenarbeit verbessern müsse, etwa indem man Weiterbildungsprogramme für Wissenschaftler oder Journalisten auflegt oder eine Qualitätsdiskussion anregt. Das ist ja auch gerade, was in Deutschland läuft, wir machen eine Qualitätsdiskussion im Journalismus. Auch wenn vom National Science Board berichtet wird, dass viele Bürger bei der gegenwärtigen medialen Wissenschaftsinszenierung nicht mehr zwischen Faktum und Fiktion unterscheiden können, wird etwa auch wieder vom National Science Board gefolgert und gefordert, die Medien müssen eben in Zukunft anders berichten als bisher. Wenn man nun dagegen die Auffassung teilt, dass die Information größerer Bevölkerungsgruppen weder im Auftrag noch in den Möglichkeiten der Medien liegt, dann wird man diese Untersuchungsergebnisse anders beurteilen. Aus den genannten strukturellen Gründen muss man sagen, die Medien werden nie im Sinne des National Science Board, der DFG oder einer anderen Wissenschaftsinstitution über Wissenschaft berichten. Es kann auch gar nicht das Ziel sein, Wissenschaftler sozusagen alle zu Mini-Journalisten zu machen, denn dann würde sich diese defizitäre Berichterstattung nur vervielfachen, da die Wissenschaftler-Journalisten dann denselben Zwängen, den Abdruckquoten, Nachrichtenwerten und so weiter unterworfen werden, wie die Journalisten auch. Wenn man also eine nachhaltige Vermittlung von Wissen zur Partizipation der Bevölkerung an gesellschaftlichen Entscheidungen erreichen will, dann muss man ein eigenes System der Wissenschaftsvermittlung etablieren, das eine eigene Öffentlichkeit schafft. Dann wären auch die Journalisten entlastet, da sie ihre Berichte über Wissenschaft so schreiben können, wie sie es immer schon geschrieben haben, und sie müssten sich auch gar keine Gedanken mehr darüber machen, es sei denn, sie wollten sich welche machen. Schließlich werden sie nicht dafür bezahlt, die Bevölkerung zu informieren oder sie auf große gesellschaftliche Entscheidungen vorzubereiten, sondern dafür je nach Auftrag und Zielgruppe ihren Job zu machen. Und dann stellt sich aber die Frage, wer informiert dann die Bevölkerung? Meiner Ansicht nach gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Bevölkerung informiert sich außerhalb der Medien selbst. Dies funktioniert bei bestimmten Problemen sehr gut, wenn man etwa an die AIDS-Aktivisten-Szene in den USA denkt oder das sich kundig machen von Bürgerinitiativen im Rahmen des Kernenergiekonflikts. Oder die Wissenschaft muss von sich aus eine Öffentlichkeit unter Rahmenbedingungen herstellen, die weder auf die traditionellen journalistischen Textmuster und ihre stereotypen Vorstellungen zurückgreift, noch von den ökonomischen Rahmenbedingungen des kommerziellen Mediensystems abhängig ist. Wie dies aussehen kann, möchte ich nun anhand der Idee einer Enzyklopädie der Wissenschaften entwickeln. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, ein kleines utopisches Szenario. 24. Februar 2000, 20 Uhr, NN sieht die Tagesschau. In der Tagesschau wird berichtet, dass Forschungsergebnisse der soeben beendeten europäischen Ozonexpedition veröffentlicht wurden, wonach auch über der Nordhemisphäre das Ozon immer weiter abgebaut wird und man, Zitat, fast schon von einem Ozonloch, Zitat Ende, sprechen kann. Es werden einige O-Töne von Forschern eingespielt, Zitat, gefährlich, ja, vielleicht, in jedem Fall eincremen, nicht so lange in der Sonne bleiben. Während im Hintergrund Animationen und Bilder vom Nordpol in schnellen Schnitten aufeinander folgen. Und die Aussagen der Forscher bleiben gerade mal in einigen Fetzen hängen. NN fragt sich vielleicht, das Ozonloch, war das nicht über dem Südpol? Sollte das nicht wieder zugehen? Jetzt hat er die Möglichkeit, die Enzyklopädie der Wissenschaften zu konsultieren. Er wählt den Brennpunkt Ozonloch und zunächst bemerkt er, dass die Informationen gerade aktualisiert wurden. Wo ist das Ozonloch über dem Nordpol? Er sieht nun eine Projektion der Ozonverluste über der Nordhemisphäre der letzten Jahre, die er wie ein Daumenkino vor- und zurückblättern kann. Rechts daneben ist eine Tabelle mit den Werten der letzten Jahrzehnte. Das ist ja gar kein Loch, das sind ja lauter Arme, das geht ja über ganz Europa. Tatsächlich sehen die Ozonverluste überhaupt nicht wie ein Loch aus. Daneben sieht er einen Text, der einen Link enthält. Man kann Ozonverluste, auch das Ozonloch, nicht sehen. Wie man Ozonverluste und Ozonloch dennoch beobachten kann und wie diese Karte daraus gemacht wurde, erfahren Sie hier. Ich will aber gleich wissen, ob das jetzt gefährlich ist. NN geht dem Link nicht nach, sondern liest weiter, dass es bei der Einschätzung der Gefährlichkeit unterschiedliche Positionen gibt, die ihre Gründe auch darlegen. Er liest aber auch, dass es unstrittig ist, wann das Ozonloch auftaucht. Moment mal, im März und April, da lege ich mich doch sowieso nicht raus in die Sonne. Ich dachte, die Gefahr wäre im Sommer. Stimmt das jetzt? Ist im Sommer gar keine Gefahr? Muss man jetzt bei Sonne bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen oder nicht? Und wie ist es eigentlich, wenn es bewölkt ist? Ist man dann sicher? Er schaut nach, ob eine der Fragen bei der Top-10-Liste dabei ist, den Fax. Ja, da steht die Antwort mit den Vorsichtsmaßnahmen. Ja, und wie ist es mit den Wolken? Da sieht er, dass anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse ein Chatroom eingerichtet wurde, in dem einige Forscher, die den Bericht geschrieben haben, Fragen beantworten. Er stellt seine Frage und erhält unmittelbar eine Antwort. Dann ist der Chat zu Ende. Und warum ist eigentlich bei uns ein Ozonloch entstanden, wenn wir doch die ganzen FCKWs verboten haben? Da der Chat aber vorbei ist, schickt er seine Frage als E-Mail an die Enzyklopädie und erhält auch eine Antwort. Nun ist ihm klar, dass die Reduktion der FCKW-Produktion allein nicht genügt, sondern dass auch das CO2 reduziert werden muss, damit sich die Schwaden ozonarmer Luft über Europa nicht zu Löchern auswachsen. Es ist ihm aber auch klar, dass dies eine Arbeitshypothese ist und kein gesichertes Wissen. NN ist zufrieden. Er selbst hatte vor Jahren mit daran gearbeitet, dass die Ozonverluste über Nordeuropa in den Brennpunkt aufgenommen werden. Jetzt kann er auch die kurzfristigen Ergebnisse verstehen und verfolgt die Hypothese weiter, wonach die gefährlichen Ozonverluste erst wieder verschwinden werden, wenn auch der weltweite CO2-Ausstoß reduziert wird. Besäßen wir heute ein solches Informations- bzw. Mediationssystem, dann wären die meisten Probleme, die bisher angesprochen wurde von dem herkömmlichen Mediensystem, gelöst. Das dynamische System, von dem hier angenommen wurde, es sei irgendwo im Internet implementiert worden, stellt offensichtlich eine Mischung aus Hypertext, moderierte Mailingliste, Archiv, Zeitschrift, Enzyklopädie, Chatroom, Wörterbuch und Callcenter dar, das aufgrund seiner Aktualität obendrein noch die Funktion einer kostenlosen, riesigen Wissenschaftspresseagentur hat. Dieses komplexe System wurde deshalb lediglich aus nostalgischen Gründen Enzyklopädie genannt. Dieses System weist einige Eigenschaften auf, die eine Vermittlung möglich machen und die ich nun diskutieren will. Zum ersten Punkt, Sicherheit des Wissens oder akkurates Wissen. Da die Texte von den involvierten Wissenschaftlern ständig aktualisiert werden, handelt es sich um aktuelles Wissen, das auch akkurat ist und das kontinuierlich fortgeschrieben wird und somit einen Zugang zu den einzelnen Sprachspielen der Naturwissenschaft bildet. Es werden unterschiedliche Diskurspositionen benannt, falls sie vorhanden sind, und der Stand der Forschung als Stand der Argumentation unterschiedlicher Diskurspositionen beschrieben. Also es ist eher wie wenn man Fußballspiele beschreibt, wie der Stand der Dinge ist. Dadurch wird klar, welches Wissen sicher, welches unsicher, welches umstritten ist. Wenn Arbeitshypothesen angenommen werden, werden diese explizit dargelegt und auch plausibel gemacht. Damit ist auch klar, dass es nicht darum gehen kann zu behaupten, dass was in den Vermittlungstexten beschrieben wird, nicht auch anders hätte beschrieben und konzeptualisiert werden können. Man kann sich durchaus auch vorstellen, dass man parallel zu der wissenschaftlichen Perspektive die Perspektive nicht wissenschaftlicher Traditionen mit aufnimmt. Das Akkuratheitsproblem stellt sich dann eben je nach Tradition. Also man muss schauen, dass es immer für das wissenschaftliche Sprachspiel akkurates Wissen darstellt und für die nicht wissenschaftliche Tradition ebenfalls. Sie haben eben einen anderen Akkuratheitswert. Und jeder wird sozusagen nach seinem Akkuratheitsmodell dann auch akkurat dargestellt. Der zweite Punkt ist Demokratisierung des Wissens. In der hier vorgeschlagenen Enzyklopädie wird Wissen nicht per se vermittelt, um ein allgemeines Verständnis der Bevölkerung irgendwie zu erreichen. Diese scheinbar zweckfreie Popularisierung von Wissenschaft ist ein zentrales Problem der sogenannten Push-Initiative, das heißt Public Understanding of Science and Humanities, des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft. Dies ist auch von Dieter Simon vom Wissenschaftszentrum Berlin schon kritisiert worden. In der Präambel des vom Stifterverband herausgegebenen Memorandums zu dieser Push-Initiative heißt es: Neue Kommunikationsstrukturen sind ein wesentliches Instrument, den als immer dringlicher empfundenen Vermittlungsprozess in die Gesellschaft voranzutreiben. Die Frage, wozu denn der Vermittlungsprozess vorangetrieben werden soll, wird allerdings nicht dahingehend beantwortet, dass die Bürger und Bürgerinnen kompetent in wissenschaftspolitischen Entscheidungsprozessen mitreden, Gefahren einschätzen oder Forschungsthemen in die Wissenschaft einbringen sollen, sondern dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse gleichsam wie eine Dividende über die Bevölkerung ausgeschüttet werden. Nochmal Zitat aus diesem Memorandum. Je abhängiger unsere Gesellschaft vom Kapital des Wissens wird, desto dringlicher stellt sich die Frage nach der öffentlichen Teilhabe im Sinne des demokratischen Prozesses. Zitat Ende. Es ist hier die Frage, was unter Teilhabe im Sinne des demokratischen Prozesses heißen soll. Denn Demokratie heißt nicht Teilhabe an irgendeinem Kapital, auch nicht am Kapital des Wissens, sondern Volksherrschaft über alle politischen und eben auch wissenschaftspolitischen Entscheidungen. Das heißt eben Demokratie. Schließlich zeigt sich im Verlauf des Textes des Stifterverbands, also Stifterverband, es sind alle wesentlichen Forschungsinstitutionen mit durch ihre Präsidenten und Vorsitzenden vertreten, von Fraunhofer, DFG und alle anderen großen Forschungsinstitutionen sind also in diesem Stifterverband da zusammen, haben das Memorandum verfasst. Und da heißt es weiter, Zitat, den gesellschaftlichen Stellenwert der Wissenschaften und Technik deutlich zu machen, bedarf es öffentlicher Überzeugung mit Hilfe einer intensiven, gezielten und professionell koordinierten Kommunikation. Zitat Ende. Also PR. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, PR-Kampagnen für die Wissenschaften hier nach britischem Vorbild zu inszenieren. Also das gibt es schon länger, gerade in England, das Public Understanding of Science, solche Initiativen. Da gibt es dann Wissenschaftsfestivals, wo man dann sich alles mögliche angucken kann, so eine große Knopf-Hoff-Show im Prinzip. Und es gab eine Aktion, wo dann Preise ausgeschrieben werden, zum Beispiel dafür, dass auf Bierdeckel bestimmte Pflanzen aufgedruckt werden mit den Pflanzennamen, die dann in den Kneipen ausgeteilt werden. Und solche Aktionen werden dann durchgeführt. Ja, es kann also durchaus sinnvoll sein, auch solche PR-Kampagnen für die Wissenschaften zu inszenieren. Man sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, dass hier in irgendeiner Weise die Bevölkerung Wissenschaft verstehen wird. Denn zum einen bleibt nach einem groß angelegten Wissenschaftsfestival ja wieder alles beim Alten. Und zum zweiten perpetuiert die Übernahme der Inszenierungstechniken aus dem Bereich der Public Relations und des Journalismus genau die Defizite der Wissenschaftsvermittlung, die eben vorher besprochen wurden. Und wenn der Stifterverband auf bestimmte Inszenierungstechniken vertraut, birgt dies deshalb auch einige Risiken. Wenn nämlich PR-Aktionen wie Wissenschaftsfestivals keine substanzielle Veränderung der Kommunikationsstrukturen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit folgen, dann wird mit der nächsten zwangsläufig folgenden Kommunikationskrise, wenn es nicht mehr um Spielereien, sondern um handfeste Dinge wie ökologische und gesundheitliche Gefahren geht, wieder eine ereignisgetriebene, sensationalisierende Berichterstattung in den Medien stattfinden. Wenn dann das immer gleiche Medienritual der einen Wissenschaft aufgeführt wird, der die Szene der sich widersprechenden Experten auf dem Fuß folgt, werden der Öffentlichkeit rationale Entscheidungen über die anstehenden Probleme zum wiederholten Male schwerfallen. Dann ist die Fallhöhe von einem mit viel Geld inszenierten Wissenschaftsspektakel und der Unmöglichkeit, solide Informationen über dringende gesellschaftliche Fragen zu erhalten, noch viel größer, als sie ohne diese PR-Aktion gewesen wäre. Und entsprechend größer werden auch die Glaubwürdigkeitskrisen der Wissenschaft sein. In der utopischen Enzyklopädie der Wissenschaften wird Wissen dagegen langfristig, kontinuierlich und zielgerichtet an Brennpunktthemen und der inhaltlichen Struktur der Laienanfragen ausgerichtet. Da für die Brennpunktthemen von den Wissenschaftlern auch Zielwissen definiert wird, das heißt, das Wissen, was sie als notwendig für eine gesellschaftliche Entscheidung betrachten, kann es natürlich zu Konflikten mit dem von der Laienöffentlichkeit formulierten Wunschwissen kommen. Diese Konflikte müssen moderiert werden. Wie dies im Einzelnen geschehen kann, kann ich nicht sagen. Zentral ist aber, beiden Perspektiven, Laienöffentlichkeit und Wissenschaft, Raum zu verschaffen, damit das System weder zur Verkündigungsmaschine noch zur reinen Dienstleistung degeneriert. Schließlich kommt in der kleinen Szene mit NN zum Ausdruck, dass das ganze System auch kostenlos sein muss. Nichtkommerzialität, insbesondere auch uneingeschränkter Zugang zur Enzyklopädie der Wissenschaften, ist eine notwendige Voraussetzung, um frei für das Schreiben von Vermittlungstexten jenseits einer Textoptimierung nach Kriterien der Gewinnmaximierung zu sein. Das schließt aber nicht ein, dass Personen diese Enzyklopädie nutzen, um Bücher oder Artikel zu schreiben, um im kommerziellen Rahmen zu verwerten. Das ist genau das, was bei Open Source auch passiert, wenn eben SUSE eine Distribution macht von Linux. Dazu muss man aber die Texte unter eine GPL bzw. eine ihrer Varianten stellen, die es dann erlauben würde, Texte zu übernehmen, zu verändern, zu verkaufen, mit der Verpflichtung eben, die so produzierten Texte selbst wieder unter die gleiche Lizenz zu stellen, damit das Wissen für alle frei zugänglich und weiter verwertbar bleibt.
Ist ja auch eine GPL konkret vorgesehen, dass man nur für die Herstellung
also welche Lizenz das nachher vielleicht tatsächlich sein sollte, das ist, glaube ich, noch eine offene Frage. Ich habe mit dem Thorsten Wöller, der auch ein Enzyklopädieprojekt hat, haben wir schon darüber gesprochen. Die jetzt verfügbaren Lizenzen sind dafür wahrscheinlich noch gar nicht geeignet. Ich denke, sinnvoll ist es natürlich, dann möglichst das kommerzfrei zu halten. Insofern muss man sich schauen, was für eine Abart man dann nachher macht. Ich denke, man müsste sich ein bisschen noch eine eigene stricken, weil diese Texte haben nochmal andere Eigenschaften als die Software. Man müsste nur die Grundlinie, jetzt das würde nur die Grundlinie vorgeben, musste irgendeine GPL-Variante sein, die eben möglichst wenig Kommerzialisierung eben mal auch.
Ich möchte nochmal daran erinnern,
wir können es ja nachher, ich denke, das wäre eine Diskussion, die dann, die führt, steige ich dann natürlich auch schon gleich wieder mit ein. Okay, ich mache das nochmal zu Ende, dann können wir es ja nochmal aufgreifen. Also die Folie ist auch im Handout abgedruckt, schwarz-weiß. Ich habe da nochmal die Konzeption für eine solche Enzyklopädie der Wissenschaften dargestellt und möchte den Entwurf jetzt noch ein bisschen erläutern. Zunächst zum allgemeinen Aufbau. Wie Sie sehen, ist die Enzyklopädie der Wissenschaften von Anfang an mehrsprachig bzw. international angelegt. Die Internationalität ergibt sich zunächst aus den Gegebenheiten des Fachdiskurses, der bei den meisten Wissenschaften, also zumindest Naturwissenschaften, eben international ist und die Sprache ist dort in der Regel Englisch. Man hätte hier schon einen gewissen Mehrwert auch gegenüber den herkömmlichen Medien, da auch Wissenschaftsjournalisten in qualitativ hochstehenden Wissenschaftsredaktionen selbst den internationalen Fachdiskurs praktisch nicht berücksichtigen. Da gibt es Untersuchungen, wo dann Wissenschaftsjournalisten befragt werden, auch in der FAZ und sowas, die also auch eigene Redaktionen haben und die dann auch sagen, ja, das Englische, das wir machen das Deutsche dann. Ne? Guck dir mal in Nature rein, aber der ganze Englische, die Diskussion, die auch außerhalb von Deutschland und nicht nur in England, auch international, der wird bis jetzt gar nicht berücksichtigt. Man kriegt eh immer nur einen Ausschnitt bis jetzt geliefert. Neben dem internationalen Fachdiskurs gibt es aber auch einen deutschsprachigen Teil. Das ist dann hier, da, diese Unterabteilungen. Das heißt, es gibt deutsche Akteure, Forschungseinrichtungen wie die DFG, deutsche Fachzeitschriften, Kongresse, Sammelbände und so weiter. Dieser deutschsprachige Teil ist aber nicht vom internationalen Fachdiskurs getrennt. Deshalb können nationale Wissenschaftsakteure auch Einfluss auf den englischen Teil der Enzyklopädie nehmen. Die Internationalität ergibt sich aber auch aus dem Adressatenkreis. Durch eine prinzipielle Beschränkung auf eine Sprache wie das Deutsche oder das Englische werden viele Menschen von der Benutzung ausgeschlossen. Es wäre meiner Ansicht nach auch ein Fehler, einfach von Englisch als einer Lingua Franca auszugehen und nur noch in Englisch zu publizieren. Internationalität ist deshalb für mich das entscheidende Stichwort. Die gestrichelten Elemente bedeuten, dass die Enzyklopädie natürlich von der Anlage her nicht auf das Deutsche und Englische beschränkt sein darf, auch wenn sie damit beginnen könnte. Dann vielleicht zur Rolle der Laienakteure. Die Rolle der Laienakteure ist es zunächst, das Wunschwissen zu formulieren, das heißt das Wissen, das sie benötigen, um Gefahren abschätzen zu können, ihren Horizont zu erweitern oder an gesellschaftlichen Entscheidungen partizipieren zu können. Dies kann über Abstimmungen über Brennpunktthemen geschehen, als deren Ergebnis etwa ein Thema wie das Ozonloch oder Gefahren, die durch das Ozonloch entstehen, dann eben bearbeitet werden können. Da in den Hintergrund des Laieninteresses geratene Brennpunktprobleme kontinuierlich weiter bearbeitet werden, können die Laienakteure die Archive der Enzyklopädie bei einem Informationsbedarf auch später noch nutzen. Die Anfragen der Laienakteure bzw. die Auswertung der inhaltlichen Schwerpunkte der Anfragen können dann indirekte Steuerungshandlungen darstellen, die mittelfristig dazu führen, die Inhalte der Enzyklopädie entsprechenden Laienanfragen anzupassen. Dann zur Rolle der wissenschaftlichen Akteure. Die Aufgabe der wissenschaftlichen Akteure ist es, das Zielwissen für Brennpunktthemen vorzuschlagen und in die Diskussion auch einzubringen. Also dass sie sagen, das und das müsst ihr eigentlich wissen, damit ihr überhaupt versteht, wo die Gefahren liegen. Weiterhin müssen sie in relativ kurzen Abständen eine Prüfung der Enzyklopädie vornehmen. Dadurch können auch neue Ergebnisse aufgenommen werden, neue Argumente zu den einzelnen Diskurspositionen hinzugefügt werden. Da die Akkuratheitsprüfung von vielen Akteuren des über die ganze Welt verstreuten internationalen Fachdiskurses durchgeführt wird, erhalten die Vermittlungstexte fachlich akkurates und aktuelles Wissen. Dann zur Rolle der Wissenschaftsjournalisten und Journalisten. Die Wissenschaftsjournalisten und Journalisten spielen innerhalb dieses Szenarios eigentlich keine neue Rolle, außer dass sie nun keine Verantwortung für eine generelle Information der Bevölkerung über wissenschaftliche Themen mehr tragen. Die Enzyklopädie kann weder die Zeitung noch irgendein anderes journalistisches Produkt ersetzen. Vorhin wurde ja herausgestellt, dass das journalistische Handlungsmuster, das mit der Story konstituiert wird, gerade ungeeignet ist für die langfristige, kontinuierliche und diskursive Wissenschaftsvermittlung. Das Textmuster eines Enzyklopädieartikels ist hier eben angemessener. Und ich glaube, es ist ein Punkt, warum diese Enzyklopädie-Idee überall gerade wieder aus der Erde schießt, ist, wir haben über das Internet und die vielen Texte eine unheimliche Flüchtigkeit an Wissen. Und das Textmuster der Enzyklopädie ist was, wo man versucht, stabiles, langfristiges Wissen irgendwie zu sichern. Also man denkt da immer noch an die 12-bändige Brockhaus-Edition, die seit 20 Jahren im Schrank steht. Und man guckt rein und es ist immer noch irgendwo, kann man die verwenden. Okay. Also das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum eben diese Enzyklopädie-Projekte gerade überall wieder rausschießen, weil man da jetzt eine Möglichkeit sieht, das ist eine andere Textsorte, eine ganz andere Textart, wo man versuchen kann, langfristig das Wissen zu haben, was eben nicht in dieser Flüchtigkeit zu entziehen aus dem Internetdiskurs. Okay, Enzyklopädieartikel sind aber keine Textsorten, die in journalistischen Medien von irgendeiner Bedeutung sind. Insofern kann diese Enzyklopädie gar keine Konkurrenz, sondern eine allerdings notwendige Ergänzung zu den bisherigen Medienprodukten sein. Dabei haben Journalisten und Wissenschaftsjournalisten noch einen Zusatznutzen, denn sie können das Informationssystem dieser Enzyklopädie eben als Ressource nutzen. Wenn der Journalist Kiese einen anderen Kollegen im Rückblick auf die Berichterstattung über die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ausrufen lässt, Zitat, um sich hier durchzufinden, hätte es in jenen Wochen eines Stabes von unabhängigen Wissenschaftlern und Experten in den Redaktionen bedurft. Aber welche Zeitung kann sich heute ein solches wissenschaftliches Team oder einen Kernenergiespezialisten leisten? Zitat Ende. So könnte man mit einer Enzyklopädie der Wissenschaften sagen, jede Zeitung kann sich ein solches wissenschaftliches Team leisten. Die Redakteure müssen nur den Computer einschalten. Dann zur Rolle der Sprachversion, der verschiedenen Sprachversionen. Die verschiedenen Sprachversionen der Enzyklopädie müssen permanent parallelisiert werden. Ein Problem, das in den EU-Institutionen bestens bekannt ist. Die englische Version könnte als Masterversion benutzt werden. Da kann man noch drüber diskutieren. Es ist eine Strategie von vielen Firmen auch, dass da ganz viele Menschen zweisprachig insofern sind, dass die Englisch und ihre eigene Sprache können. Ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man eine ins Englische übersetzt, und von dort aus in die anderen Sprachen, dass man das so als eine Art Masterversion hat. Das ist aber diskussionswürdig, das stelle ich auch noch zur Diskussion. Man müsste sich natürlich auch ein Konzept dafür überlegen, wie man einmal angelegte Bild- und Animationsressourcen für die verschiedenen Sprachversionen dann auch wieder verwenden kann, dass es so ein Reuse-Szenario auch gibt. Ja, als letzten Punkt möchte ich auf die Bedeutung für die Kommunikationsstruktur, für die öffentliche Kommunikationsstruktur eingehen. Wenn ein Informations- und Mediationssystem wie diese Enzyklopädie der Wissenschaften eingerichtet wird, verändern sich die Kommunikationsstrukturen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. In dieser Abbildung ist die bisherige Kommunikationsstruktur dargestellt. Relevante Informationsflüsse über Wissenschaft laufen nur über die Medien. Hier werden die bisher besprochenen Defizite strukturell, das heißt nicht behebbar, erzeugt. Wenn die wissenschaftlichen Akteure selbst eine Öffentlichkeit schaffen, etwa über ein Informations- und Mediationssystem im Internet, verändert sich die Kommunikationsstruktur, da nun ein direkter Informationsfluss existiert, der von beiden Seiten unabhängig von den Gegebenheiten und Interessen der medialen Akteure gestaltet werden kann. In dieser Konstellation, so utopisch sie jetzt auch sein mag, sehe ich außer der direkten Laieninterventionen, dass die Laien sich selbst kundig machen, die einzige Möglichkeit, wie größere Bevölkerungsteile einen echten Zugang zum Sprachspiel der Naturwissenschaften erhalten können, um dann bei Diskussionen und Entscheidungen, die sich dann auf der politischen Arena abspielen, besser eingreifen zu können. Ja, ich habe versucht, einige Argumente vorzubringen, dass das gegenwärtige Mediensystem, so wie es jetzt ist und wie es sich entwickelt, aus strukturellen Gründen nicht in der Lage ist, größere Teile der Bevölkerung so zu informieren, dass sie bei wichtigen wissenschaftspolitischen Entscheidungen kompetent mitsprechen kann. Betrachtet man dies jedoch als wichtiges politisches Ziel in Demokratien, in denen Wissenschaft eine zentrale Rolle spielt, dann müssen eben andere Wege gefunden werden, dieses Ziel zu erreichen. Einen solchen Weg habe ich vorgeschlagen, eben diese Enzyklopädie der Wissenschaften. Es ist sicherlich ein utopisches Projekt, bei dem sich Wissenschaft und Gesellschaft global vernetzen. Dabei entstünde gemeinsames Wissen, das von allen kostenlos genutzt und weiter verwertet werden kann. Ob dieses Projekt funktionieren würde, ist ungewiss. Aber schließlich ist der Ausgang jedes Open-Source-Projekts von Beginn an meistens eben ungewiss. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass sich die Enzyklopädie der Wissenschaft auf ebenso wundersame Weise entwickeln wird, wie eben andere Open-Source-Projekte. Thank you.